Heute ist Donnerstag, der 31. Juli 2025. Willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo allerseits. Hallo Michael.
Hallo Sabine. Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörerinnen und Hörer.
Wie immer sprechen wir im ersten Teil unseres Programms über einige aktuelle Ereignisse. Wir beginnen mit dem Handelsabkommen zwischen den USA und der EU. Ist es ein faires Abkommen? Wurde die EU von Trump unter Druck gesetzt? Anschließend sprechen wir über eine der größten Tragödien, die sich derzeit auf der Welt abspielen. Die Hungersnot in Gaza. Der anhaltende Konflikt in Gaza hat zu großen Meinungsverschiedenheiten unter den Israelis geführt. Aber wird das etwas ändern? In unserem Wissenschaftsthema sprechen wir heute über eine Studie, die sich mit Fehlinformationen auf Social Media zum Thema Klima und extremen Wetterereignissen befasst. Und wir beenden den ersten Teil des Programms mit einer Hommage an Ozzy Osbourne. Er war der legendäre Frontmann von Black Sabbath und eine wegweisende Figur des Heavy Metal. Nun ist er im Alter von 76 Jahren gestorben.
Interessante Themen. Ich freue mich schon darauf, gleich mit dir darüber zu diskutieren.
Ich mich auch. Aber jetzt erzähl uns bitte, worüber wir im zweiten Teil des Programms sprechen werden.
Der Rest der heutigen Folge ist der deutschen Sprache und Kultur gewidmet. Im ersten Dialog geht es um Beispiele für das Grammatikthema dieser Woche. Future Tense. Conveying the future with werden. Einige Leute in Deutschland denken, dass zu dramatisch über das Wetter berichtet wird und dass Unwetterwarnungen oft zu Unrecht herausgegeben werden. Darüber kann man streiten. Doch die Art und Weise der Berichterstattung zeigt, wie unberechenbar Wetterphänomene geworden sind. Die 460 Kilometer lange romantische Straße von Würzburg nach Füssen zeigt Deutschland von seiner besten Seite. Zwischen wunderschönen Landschaften, Schlössern und Burgen sowie historischen Städten ist für wirklich jeden etwas dabei. Ein perfektes Thema, um den Gebrauch der Redewendung dieser Woche zu demonstrieren. Ständig auf Achse sein.
Na dann, los!
Kritik an EU-Vertretern wegen Nachgiebigkeit gegenüber dem Druck der USA beim Thema Handelszölle.
EU-Vertreter sind stark kritisiert worden, nachdem sie ein Handelsabkommen mit Präsident Trump abgeschlossen haben, das Zölle von 15% auf die meisten europäischen Exporte in die USA vorsieht. Auf Autos und bestimmte Agrarprodukte aus den USA werden hingegen keine Zölle erhoben. Der französische Premierminister bezeichnete dies als einen schwarzen Tag für Europa. Andere brachten ihre Bestürzung über die Einseitigkeit des Abkommens zum Ausdruck. Trotz anfänglicher Hoffnungen auf ein vorteilhafteres Ergebnis musste die EU nachgeben, nachdem sie realisiert hatte, dass Trump die Androhung hoher Zölle die er auf 30% hochgeschraubt hatte, ernst meinte. Die ursprünglichen Pläne, auf beiden Seiten keine Zölle für Autos und Industrieprodukte einzuführen, wurde verworfen. Kritiker sagen, die EU hätte entschlossener kämpfen sollen. Nach dem Abschluss des Abkommens konzentrieren sich EU-Vertreter nun laut eigenen Angaben auf die mit dem Abkommen verbundene Planbarkeit und weniger auf dessen Defizite. Darüber hinaus haben die EU-Verhandlungsführer angedeutet, dass es nicht nur um Handel ging, was zu Spekulationen geführt hat, dass auch die Sicherheit und die Zukunft der NATO wichtige Faktoren waren.
Also, ich stimme vollkommen mit dem französischen Premierminister François Bayrou überein. Das ist eine Katastrophe und ein wirklich schwarzer Tag für Europa. Die EU hat im Grunde genommen dem Druck der USA komplett nachgegeben.
Also, ich würde nicht sagen, dass die EU komplett nachgegeben hat. Ja, die Zölle sind hoch, aber es war wichtig, einen totalen Handelskrieg zu vermeiden.
Einen Handelskrieg zu vermeiden rechtfertigt aber nicht, Zölle von 15% auf europäische Exporte zu erheben. Es ist ein einseitiges Abkommen und es ist unfair.
Aber wenn die EU nicht nachgegeben hätte, hätte Trump noch höhere Zölle verhängt. Es hätte noch viel schlimmer kommen können.
Sabine, mal ehrlich, dieses Abkommen zeigt, dass die EU sich gegen amerikanische Schikanen nicht wehren kann. Andere Länder werden das als ein Zeichen von Schwäche sehen. Ich bin mir nicht sicher, wie viel schlimmer es noch hätte kommen können.
Das ist keine Schwäche, Michael. Das ist Pragmatismus. Manchmal muss man sich eben an die Realität anpassen. Auf jeden Fall dürfte das Abkommen den Unternehmen in der EU eine gewisse Planbarkeit ermöglichen.
Planbarkeit auf Kosten von Würde?
Ich finde ja auch, dass es nicht ideal ist. Hoffen wir, dass es in Zukunft weniger einseitige Abkommen geben wird.
Israelis protestieren gegen den Krieg in Gaza.
Der anhaltende Konflikt in Gaza hat zu heftigen Meinungsverschiedenheiten in Israel geführt. Immer mehr Menschen lehnen die Gräueltaten ab, die die israelische Regierung in ihrem Namen begeht. Anfangs, nach dem tödlichen Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023, hatte die Mehrheit die Militäraktionen Israels unterstützt. Nun sprechen sich immer mehr Israelis aus moralischen Gründen für ein Ende des Krieges aus. Sie verweisen auf die humanitäre Krise in Gaza. Dort sind, Berichten zufolge, über 60.000 Palästinenser ums Leben gekommen, darunter tausende Kinder. An israelischen Universitäten gibt es Proteste, bei denen Aktivisten Mahnwachen für palästinensische Kinder abhalten, die im Konflikt getötet wurden. Trotz dieser Forderungen nach Veränderung zeigen Umfragen, dass viele Israelis der nationalen Sicherheit weiterhin Priorität einräumen und dass ein großer Teil der Bevölkerung gleichgültig gegenüber dem Leiden in Gaza ist. Während die Uneinigkeit im Land wächst, weist die israelische Regierung Vorwürfe von Kriegsverbrechen weiterhin zurück und hält an ihrer Haltung fest, dass die Militäroperationen notwendig für die Selbstverteidigung Israels sind.
Es ist erfreulich zu sehen, dass immer mehr Israelis beginnen, sich gegen den Krieg in Gaza auszusprechen. Die Menschen werden sich zunehmend bewusst, dass Rache keine politische Strategie ist.
Ich bin mir nicht sicher, ob das viel ändern wird. Die Mehrheit der Israelis scheint weiterhin die militärischen Aktionen zu unterstützen, die ihre Regierung nach dem Angriff der Hamas begonnen hat.
Selbst wenn der Ruf nach Frieden von einer Minderheit der Israelis kommt, ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Die humanitäre Krise in Gaza ist verheerend.
Es ist wirklich furchtbar. Es ist eine ebenso dringende Situation wie die Hungersnot in Äthiopien damals.
Aber es gibt einen wichtigen Unterschied. Die humanitäre Krise in Gaza wurde nicht durch eine Naturkatastrophe verursacht, sondern von Menschen.
Genau das sagt auch José Andrés, der berühmte Chefkoch und Gründer von World Central Kitchen. Und er hat einige gute Ideen, wie man die Krise bewältigen kann.
Ja, er und sein Team helfen den Menschen in Gaza schon seit Monaten. Aber ich habe gehört, dass die Lebensmittellieferungen jetzt von bewaffneten Banden geplündert werden. Wirklich schlimm.
Deshalb will er, dass humanitäre Korridore eingerichtet werden und dass jeden Tag 1 Million warme Mahlzeiten zubereitet werden, um Hungersnöte zu verhindern. Er hat vorgeschlagen, 5 riesige Großküchen einzurichten, um von dort aus Hunderte von Gemeinschaftsküchen in ganz Gaza zu versorgen.
Fehlinformationen werden schneller auf Social Media verbreitet als Warnungen vor extremen Wetterereignissen.
Eine am 22. Juli vom Center for Countering Digital Hate veröffentlichte Studie beschäftigt sich mit der Verbreitung von Fehlinformationen zu Wetterereignissen und zum Klima auf Social Media. Die Studie zeigt, dass sich falsche Informationen und Verschwörungstheorien über extreme Wetterereignisse und Katastrophenhilfe auf Plattformen wie Meta, X und YouTube schneller verbreiten als wichtige Katastrophenalarmmeldungen. Eine Analyse von 300 viralen Posts zu aktuellen Wetterkatastrophen ergab, dass irreführende Informationen größtenteils unmoderiert blieben. Nur 2% der Posts auf Meta, Facebook, Instagram, 1% der Posts auf X, Twitter und keiner der Posts auf YouTube wurden auf ihre Richtigkeit überprüft oder mit Community Notes versehen. Der Studie zufolge waren vor allem namhafte, verifizierte Nutzer für die meisten Fehlinformationen verantwortlich. Ihre Posts wurden in kritischen Zeiten häufiger aufgerufen als die von zuverlässigen Quellen wie FEMA oder etablierten Nachrichtenagenturen. Die Autoren der Studie sagen außerdem, dass das Geschäftsmodell dieser Plattformen von Entrüstung, Spaltung und Desinformation profitiert.
Weißt du, Sabine, ich finde die Ergebnisse dieser Studie nicht wirklich überraschend. Social Media sind darauf ausgelegt, sensationelle Inhalte zu verbreiten und zu verstärken.
Aber ist es nicht etwas zu einfach, die Schuld allein auf die Plattformen zu schieben?
Wem soll man denn sonst die Schuld geben? Verteidigst du etwa Plattformen wie YouTube, die absolut null Faktenprüfung betrieben haben?
Nein, ich verteidige überhaupt niemanden. Ich denke nur, dass wir auch die Rolle der Nutzer berücksichtigen müssen. Viele Menschen fühlen sich zu sensationellen Geschichten hingezogen, weil sie unterhaltsamer oder schockierender sind.
Es gibt aber einen großen Unterschied zwischen Neugier einerseits und Sensationslust und dem Profitieren von Fehlinformationen andererseits. Die Plattformen erlauben, dass solche Inhalte ohne angemessene Konsequenzen ungehindert verbreitet werden. Und das gefährdet Leben.
Das tun die Plattformen sicherlich. Aber es ist auch wichtig, die Menschen in Medienkompetenz zu schulen. Wenn Nutzer zuverlässige Informationen von Junk unterscheiden können, kann das helfen, das Problem zu entschärfen.
Ich verstehe deinen Standpunkt. Natürlich ist die Aufklärung der Nutzer wichtig. Aber ich denke trotzdem, dass die Hauptverantwortung bei den Plattformen liegt. Hardrock-Ikone und Leadsänger von Black Sabbath, Ozzy Osbourne, ist tot.
Ozzy Osbourne, der legendäre Frontmann von Black Sabbath und eine wegweisende Figur des Heavy Metal, ist im Alter von 76 Jahren im Kreise seiner Familie gestorben. Seine Familie gab seinen Tod mit tiefer Trauer bekannt. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Allerdings hatte sich sein Gesundheitszustand in den letzten Jahren aufgrund lebensbedrohlicher Verletzungen und seiner Parkinson-Erkrankung verschlechtert. John Michael Osbourne wurde 1948 in Birmingham, England, geboren. Er hatte eine schwierige Kindheit, die von Armut und persönlichem Trauma geprägt war. Trotz allem revolutionierte er mit Black Sabbath die Rockmusik. Das Debütalbum der Band aus dem Jahr 1970 legte den Grundstein für die Musikrichtung Heavy Metal, obwohl Osbourne selbst sich nie mit diesem Begriff identifizieren konnte. Nachdem er wegen Alkohol- und Drogenmissbrauchs aus der Band geworfen worden war, startete er eine äußerst erfolgreiche Solokarriere und die Reality-Show The Osbournes. Ozzy Osbournes Leben war ein Beweis für seine Unbeugsamkeit, geprägt von seinem Kampf gegen Sucht und der Überwindung von persönlichen Schicksalsschlägen. Sein musikalisches Vermächtnis und seine überlebensgroße Persönlichkeit haben die Welt des Rock nachhaltig geprägt.
Ich habe in einem Nachruf gelesen, dass Ozzy mit seinem Tod das Ende einer Generation markiert.
Ich würde sagen, sein Tod markiert das Ende mehrerer Generationen.
Da hast du recht. In gewisser Weise hat er den Soundtrack für mehrere Generationen von Musikern und Fans geschrieben. Immerhin gilt er als der Gottvater des Heavy Metal.
Obwohl er selbst diesen Begriff nie gemocht hat. Er hielt ihn für bedeutungslos. Er war aber wirklich eine schillernde Persönlichkeit.
Oh, auf jeden Fall. Es ist unmöglich, sein Leben nicht zu feiern. Der Prince of Darkness hatte eine überlebensgroße Präsenz in der Musik und im Fernsehen.
Das stimmt. Das Leben stellte ihn vor viele Herausforderungen, aber er hat es immer wieder geschafft, auf die Beine zu kommen. Wirklich sehr inspirierend.
Ganz zu schweigen von seiner extravaganten Persönlichkeit. Seine Geschichten, wie die, in der er Fledermäusen den Kopf abgebissen hat, sind legendär. Sowas muss man einfach lieben.
Möge sein Vermächtnis auch in Zukunft viele Menschen inspirieren und unterhalten.
Future Tense, Conveying the Future with Werden. Dramatisierung des Wetterberichts.
Viele Menschen schauen sich täglich den Wetterbericht an, um zu wissen, wie das Wetter in den nächsten Tagen werden wird. Nach Meinung einiger Leute spielt dabei immer weniger eine Rolle, ob man sich eine Badehose oder doch lieber eine Regenjacke anziehen soll. Stattdessen rückt immer mehr in den Vordergrund, ob ein Unwetter aufziehen wird und man Maßnahmen ergreifen muss, um sich zu schützen.
Das habe ich auch schon beobachtet. Alle paar Tage gibt es eine neue Warnung über Starkregen oder Sturm, der angeblich kommen wird. Aber eigentlich ist es dann nie so schlimm, wie es vorausgesagt wurde.
Also ich finde schon, dass Wetterphänomene heftiger werden. Und ich denke, das wird in Zukunft nur noch zunehmen.
Das werden wir sehen. Im Moment finde ich die Wetterausprägungen nicht so heftig, als dass andauernd eine Warnung erforderlich wäre. Damit wird doch nur Panik verbreitet.
Ich denke, es ist besser, gewarnt zu werden, anstatt plötzlich von einem Unwetter überrascht zu werden und nicht darauf vorbereitet zu sein.
Aber wenn in den meisten Fällen nicht das folgt, vor dem gewarnt wurde, werden die Leute die Warnungen irgendwann nicht mehr ernst nehmen.
Das Wetter ist ein komplexes Zusammenspiel aus sehr vielen verschiedenen Faktoren. Niemand kann wirklich hundertprozentig voraussagen, wie es in ein paar Stunden, am nächsten Tag, geschweige denn in einer Woche aussehen wird.
Stimmt. Meistens liegen die Meteorologen falsch.
Sie können im Vorfeld also nicht wissen, ob eine Warnung gerechtfertigt ist. Denn das Wetter ist unberechenbar. Deshalb gehen Sie lieber auf Nummer sicher.
Und sie warnen einfach vor allem. Mal gibt es eine Hitzewarnung, dann eine Kältewarnung. Mal wird vor Starkregen gewarnt. Wenn es nicht regnet, gibt es eine Dürrewarnung. Wir werden das alles überleben. Es ist nicht so katastrophal.
Aber wenn doch mal etwas passiert und der eine oder andere Keller voll Wasser läuft oder ein Baum auf das neue Wohnmobil fällt, ist das Geschrei groß, warum es denn keine Unwetterwarnung gegeben hat. Recht machen kann man es den Leuten nie.
Ich finde es aber schon auffällig, wie katastrophal das Wetter teilweise dargestellt wird. Ein bisschen mehr Sachlichkeit wird dem Wetterbericht gut tun.
Die Art und Weise der Berichterstattung zeigt meiner Meinung nach, wie unberechenbar Wetterphänomene geworden sind. Eine Unwetterwarnung warnt ja nur vor einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ereignis eintreten wird. Und es wird immer wahrscheinlicher, deshalb die Vielzahl der Warnungen.
Ich werde mich davon nicht beunruhigen lassen. Bis jetzt ist immer alles gut gegangen.
Ich glaube, du wirst den Ernst der Lage auch noch erkennen.
Ständig auf Achse sein. To be out and about. Die romantische Straße. Da ich ja ständig im Ausland auf Achse bin, werde ich oft von Leuten in anderen Ländern gefragt, wohin sie in Deutschland denn reisen sollen. Ich persönlich empfehle dann immer die romantische Straße. Das ist eine 460 Kilometer lange Ferienstraße von Würzburg nach Füssen, die eigentlich alles umfasst, was Süddeutschland so besonders macht. Wahnsinnig schöne Landschaften, mittelalterliche Städte und Burgen sowie malerische Schlösser inmitten der deutschen Kultur und Gastfreundschaft. Ich fahre die Route allein schon wegen des Essens.
460 Kilometer sind aber für die meisten Touristen happig. Da musst du ja ständig auf Achse sein. Ich sehe das schon kommen. Der typische amerikanische Tourist macht eine dieser Touren und sieht das Ganze in 2,5 Tagen.
Um Gottes Willen. Aber man soll nicht alles über einen Kamm scheren. Es soll schon Touristen geben, die Zeit mitbringen. Man sollte diese Strecke nicht fahren, wenn man nicht 2 Wochen Zeit zur Verfügung hat.
Man muss auch nicht ständig auf Achse sein. Man sollte das Auto ruhig häufiger stehen lassen. Entlang der romantischen Straße gibt es herrliche Fahrrad- und Wandergebiete. Man kann die ganze Strecke auch mit dem Fahrrad fahren oder erwandern.
Naja, vielleicht nicht die ganze Strecke. Aber auf dem Weg liegen das Nördlinger Ries, das Taubertal und der Lechrhein. Das Taubertal hat beispielsweise wunderschöne Landschaften mit Burgen.
Das Nördlinger Ries ist einer der am besten erhaltenen Meteoritenkrater der Welt. Inmitten des Kraters liegt die mittelalterliche Stadt Nördlingen. Die Stadt Nördlingen war mal wegen ihres historischen Erscheinungsbildes zusammen mit den Städten Dinkelsbühl und Rothenburg ob der Tauber ein Kandidat für die Erhebung zum UNESCO-Weltkulturerbe.
Und das wohlverdient. Gerade Rothenburg ob der Tauber hat wunderschöne und gut erhaltene Fachwerkhäuser und Stadtmauern.
Wer ist eigentlich auf die Idee mit dieser romantischen Straße gekommen?
Die Straße wurde 1950 ins Leben gerufen, um nach dem Zweiten Weltkrieg den Tourismus in Deutschland wiederzubeleben. Und das war auch erfolgreich.
Also hat sie dieses Jahr ihr 75. Jubiläum?
Ja. Und das wird mit vielen Veranstaltungen begangen. Wer also gerade in Deutschland auf Achse ist, kommt dieses Jahr genau richtig. Was sticht denn für dich aus dieser Route heraus?
Ja, am Ende liegt natürlich Neuschwanstein, das Märchenschloss schlechthin. Dahinter die Berge und der glasklare See. Es ist schwierig, die Schönheit der Lage zu übertreffen. Leider wurde das Schloss des bayerischen König Ludwigs II. Von Disney missbraucht. Aber wer die Pracht des Originals erleben will, muss nach Füssen fahren.
Mehr als 1 Million Besucher pro Jahr, das ist schon was.
Gleich am Anfang der Route hätten wir die Residenzstadt Würzburg mit ihren prächtigen Barockbauten inmitten von Weinanbaugebieten. Auf der Route liegt auch Augsburg mit seiner römischen Geschichte und der Fuggerei. Also, es gibt schon viel zu sehen.
Es ist definitiv eine Reise wert. Aber Deutschland hat noch viele andere solcher Straßen. Es gibt die Weinstraße, die Alpenstraße, die Burgenstraße, die Märchenstraße und so weiter.
Auch das ist nur ein geringer Teil von dem, was Deutschland zu bieten hat. Im Norden gibt es die Nordseeinseln. Wir haben Millionenstädte wie Berlin, Köln, Hamburg und München. Der Schwarzwald bietet eine der schönsten Landschaften der Welt. In Deutschland kann man ständig auf Achse sein.
Deutschland ist schon ein wunderschönes Land.
Ja, Michael, das war wieder eine interessante Reihe von Themen in diesem Programm heute. Ich fand ja sehr interessant und sehr gut zu lesen oder hören, dass es auch Proteste jetzt in Israel gibt, die israelische Bevölkerung gegen die Militäroperation in Gaza protestiert und dass die Situation in Gaza jetzt wirklich als humanitäre Krise auch von Israelis wahrgenommen wird. Meine Hoffnung ist, dass das nach oben steigt, dass die Politik und die Leute, die verantwortlich dafür sind, das hören und dass sich vielleicht was ändert und dass vielleicht endlich ein Waffenstillstand und das Ende des Krieges dort zustande kommt.
Ja, das sehe ich genauso. Das sei jetzt wirklich mal langsam das Ganze so hoch eskaliert, dass man da auch Maßnahmen trifft, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Denn es ist schon erschreckend, wenn man Berichte hört von verschiedenen Medien und auch unabhängigen Berichterstattern. Es ist wirklich nicht Unglaublichkeit, dass wir als Menschen da einfach zugucken und da noch keine Aktion oder Maßnahmen getroffen haben. Aber wir werden dranbleiben an dem Thema und es wird uns sicherlich alle noch weiter in Zukunft mit befassen. Das war die Episode 473. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche. Bis dahin sage ich Tschüss.
Bis nächste Woche. Tschüss.